Web3-Welt, der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan.
Eine neue Folge Web3-Welt. Herzlich willkommen dazu und ja, wie immer, ich bin natürlich nicht alleine. Da sitzt so ein anderer Kollege, der hat die Gummiente gerade weggelegt. Fragt nicht, was das damit zu tun hat. Wir mussten gerade herzlich lachen. Ja, er zeigt die gerade. Keine Ahnung. Manchmal ist er komisch, aber das kriegt ihr im Vordergrund gar nicht so mit. Aber hier ist Chandor. Hey, Chandor.
Hallo, Stefan. Ja, grüß dich. Wir haben ja nicht nur wegen der Gummiente gelacht, sondern jetzt gerade im Intro schon sehr viel Spaß gehabt. Aber ich glaube, wir werden einige Themen jetzt hier auch behandeln und freue mich, dass wir eine neue Aufnahme haben und wir wieder zu dritt sind.
Auf jeden Fall. Ich habe mich gerade schon versucht vorzustellen und dann ist mir gesagt worden, hör mal, wir kennen uns bereits, aber es war einer in der Bar und es war spät Abend. Ja, ich konnte mich dann dunkel auch erinnern und ich dachte schon, das Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Und zwar ist zu Gast der Albert. Hey Albert.
Hallo, grüß euch. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles sprechen, aber du hast bestimmt einiges zu berichten und deswegen stell dich gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Also wenn ich mich nicht in irgendwelchen dunklen Bars herumtreibe, dann bin ich hauptberuflich selbstständiger Unternehmer und bin Kryptoforensiker. Ich bin auch der Gründer von EQ Forensics. Wie bin ich da dazu gekommen? Ich war 18 Jahre beim österreichischen Militär, habe 2012 das erste Mal von Bitcoin und der Blockchain-Technologie gehört. So als dubioses Zahlungsmittel im Darknet und zur Finanzierung von Terroristen. Da habe ich mir gedacht, wow, das muss ich mir jetzt ein bisschen näher anschauen. Und
da mache ich gleich mit. Nein, Unsinn. Es war so schön vorbereitet. Dann von dieser ominösen Währung gehört, da mache ich nichts.
Ja, aber so ging es mir dann auch im Militär, als ich das Thema zu meinem Abteilungsleiter herangetragen habe. Der hat auch gesagt, also Albert, bitte hör doch auf mit diesem Schwachsinn. Bitcoin, Kryptowährungen, Geld vom Internet und so. Was soll denn das? Und ich, wir müssen das unbedingt erforschen. Das hat das Potenzial, das Finanzsystem, so wie wir das kennen, aus den Angeln zu heben. Ja, es hat aber dann doch irgendwie 2 Jahre Überzeugungsarbeit gebraucht, bis ich dann endlich zum General geschickt und vorgelassen wurde und der wirklich das Potenzial dieser Technologie und der Kryptowährungen erkannte und der hat gesagt, du lieber Albert, erforsch bitte mal diese Technologie und diesen Bitcoin aus einer sicherheitspolitischen Perspektive heraus. Ja. Schau mal, ob das Militär das gebrauchen könnte. Und tatsächlich durfte ich dann ein 2-jähriges Projekt zu dieser Thematik durchführen. Und nach einem erfolgreichen Abschluss dieses Projektes wurde mir dann ein Posten im Ministerium angeboten. Ich dachte mir, dass ich damit Anfang, Mitte 30 noch recht jung bin und vielleicht ein bisschen zu jung, um den Amtsschimmel schon ansetzen zu lassen. Und habe mir gedacht, ne, ich muss irgendwas anfangen mit diesem neu erworbenen Wissen. Es waren doch, wie gesagt, 2 Jahre, 2500 Seiten und Informationen, die ich zusammengetragen habe. Bin da wirklich diesen Kryptobröseln, die es damals in Europa gab, nachgegangen. Und ja, bin auf ein Startup in Österreich gestoßen, für das ich dann auch tatsächlich 6 Monate arbeiten durfte. Aber das war eigentlich ein eher negatives Erlebnis, denn es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass 2 der 4 Gesellschafter keine so guten Absichten verfolgten und dass die über einen ICO, und das war auch zu dieser Zeit, 2018, diese ICO-Bubble, Gelder eingesammelt haben und nie irgendwas dann umgesetzt haben. Ja. Und ich hatte dann schon ein bisschen einen Dämpfer, weil ich mir vorher dachte, wow, also diese Technologie, die hat so wahnsinnig viel Potenzial und mit dem kann man so viel Gutes tun. Ja, und dann 6 Monate später genau das erste negative Erlebnis irgendwie gehabt und dann dachte ich mir, wow, da sind irgendwie nur so shady Typen unterwegs und irgendwie will da jeder nur die Leute schnell abziehen. Und so bin ich dann in ein Softwarehaus gewechselt, das damals schon Produkte mit künstlicher Intelligenz für die Fertigungsindustrie vertrieben hat. Da war ich dann auch 3 Jahre und nachdem mich das Thema Blockchain-Technologie nie wirklich losgelassen hat, weil natürlich auch die Industrie großes Interesse an der Technologie hatte, habe ich mich immer weiter damit beschäftigt. Und leider kam es aber dann, und das war das zweite negative Erlebnis, dass mir selbst 6 Bitcoin gestohlen wurden. Und als braver Bürger macht man was? Man bringt dann eine Straftat zur Anzeige. Und ich gehe dann da bei uns in der Ortschaft in den Polizeiposten rein, ja, und dann berichte ich über meinen Verlust und dann werde ich dann mit großen Augen angestarrt. Und dann wird mir wieder gesagt, ja Albert, was hast du da gemacht? Ja? Kryptowährungen, weißt du denn nicht, dass das Zahlungsmittel irgendwelcher dubioser Typen ist? von Hackern und Kriminellen und Terroristen. Und ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein. Ja. Das ganze Wesen, die Transparenz der Daten, die Unveränderbarkeit der Daten auf der Blockchain abgespeichert und für jedermann, der irgendwie ein internetfähiges Gerät hat und jeder Frau einsehbar und nachvollziehbar. Und so kam es, dass ich mir dann auf die Suche gemacht habe, nach Möglichkeiten, mich genau in dieser Thematik ausfort- und weiterbilden zu lassen, nämlich der Blockchain-Forensik. Und anders als die IT-Forensik muss ich hier keine Daten rekonstruieren, sondern die Daten sind ja auf der Blockchain in Hülle und Fülle vorhanden, sondern ich muss nur die richtigen Daten finden und dementsprechend dann selektieren bzw. extrahieren, um gerichtsverwertbare Berichte anfertigen zu können, mit deren Hilfe man dann an die wahre Identität der Cyberkriminellen oder der Kryptokriminellen herankommt. That's it in groben Zügen. Ich weiß, ich schweife dann immer ein bisschen aus. Ja.
Nee, Wahnsinn, eine unglaubliche Geschichte. Und als du das gesagt hast, dir wurde ein Posten im Ministerium angeboten, da habe ich sofort an die Münchner Sicherheitskonferenz gedacht, ob man dich da zufällig auch antreffen würde, weil ich war bei einem Side-Event, da ging es um Generative AI. Und da dachte ich mir auch, die Kombination genau aus dieser, also Generative AI im Kontext von Fake News, von letztendlich sicherheitspolitischen Themen, da war die Professorin von der Bundeswehr, Frau Professor Dr. Rodosek, zu Gast mit anderen Diskutanten eines, ich glaube, junger Atlantischer Bund oder sowas war das, also sehr NATO-nah. Tolle Veranstaltung und eben ein Side-Event der Münchner Security Conference. Und da dachte ich mir, das wird genau reinpassen, um Echtheitszertifizierung von Datenquellen hinsichtlich Medien irgendwie vielleicht in Kombination mit Satelliten, GPS-Daten, Timestamp, dass es dann unfälschbar ist und vielleicht auch eben mit einer echten MAC-Adresse, also von Seriennummer von irgendwelchen Endgeräten. Letztendlich hat alles eine Seriennummer und MAC-Adresse, also MAC-Adresse bei Handys. All das in Kombination könnte doch irgendwie zeigen, ja, diese Informationen, die wir haben, sind aus echter Hand, sind echt generiert worden und nicht synthetisch generiert worden, und würde solchen Fake News irgendwie, wenn das als Zertifikat irgendwie mitfließen würde, genau diese politische Sicherheitsstufe draufgeben, weil das, was du beschrieben hast, ist genau das. Die Technologie selbst ist wunderbar, aber es kommen leider immer wieder irgendwelche komischen Typen dazu. Und jetzt, wenn ich fragen darf, diese 6 Bitcoin, wann hast du die denn gekauft?
Also meine
Erste, also tut weh, aber
ja, ja.
Egal zu welchem Zeitpunkt, aber das hat sich so dafür ausrechnend.
2012 habe ich das erste Mal von Bitcoin gehört und 2014 bzw. 2015 habe ich dann meine ersten und letzten Bitcoin gekauft.
Gut, das war damals vielleicht nicht so viel Geld, aber
damals
jetzt
tut es weh.
Jetzt ist es richtiger. Eieiei.
Ja, das stimmt.
Aber da warst du ja ein richtiger Early Adapter.
Ja, in der Hinsicht schon. Ich glaube auch, dass das österreichische Militär zu der Zeit, damals, als ich das Projekt durchführen durfte, sicher am weitesten fortgeschritten war vom Wissen über diese Technologie und der Nutzbarkeit von Kryptowährungen. Es gab zwar schon 2012 die ersten Berichte vom FBI, die dementsprechend Bitcoin und die Blockchain-Technologie einmal erwähnt haben und einmal gestreift haben. Bei uns, glaube ich, in Europa haben die Niederländer mal als Erster begonnen, diese Technologie zu erforschen, also jetzt aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden beziehungsweise im öffentlichen Dienst. Und ich habe dann genau diese Brösel aufgegriffen und habe dort angesetzt, wo die aufgehört haben. Und es war echt eine verdammt spannende Zeit.
Das glaube ich, dass das eine extrem spannende Zeit war, weil damals war es auch nicht so einfach, einfach mal zu sagen, ich kaufe jetzt mal ein paar Bitcoin oder wie verwahre ich die auch? Heute gibt es die verschiedensten Hardware-Wallets, die dann möglich machen, einfach vernünftig Bitcoin und andere Kryptowährungen zu lagern und auch sicher in seiner Wallet zu haben. Aber damals war das ja auch gar nicht so einfach. Du hattest so eine komische Desktop-Wallet, dann die 24 Wörter oder damals noch 12. Die haben viele Leute auch gar nicht ernst genommen. Was soll ich denn mit den Wörtern? Ich habe doch hier den Zugriff auf dem Desktop. Ja, und dann sind es halt auf diesen Festplatten und damals der PC dann ausrangiert. Ach, ich hatte irgendwo nochmal Bitcoin. Oh, der Festplatte bzw. der PC ist mittlerweile auf dem Schrottplatz. Und heute gibt es auch noch welche, die mit Metalldetektor auf dem Schrottplatz rumsuchen. Also das ist echt Wahnsinn.
Ja, ja. Die Geschichte von dem einen Blinden, der die externe Festplatte da entsorgt hat. Bitter.
Ja, da geht es um einige tausend Bitcoin, die da gekauft wurden.
Ja, ja.
Ich selber hatte ja auch so eine Geschichte, wo ich angeboten bekommen habe für 33 Bitcoin damals statt 100 Euro. Ich habe damals die 100 Euro wollte ich bei PayPal haben und nicht die 33 Bitcoin. Wie gesagt, im Nachgang tut es definitiv weh, aber das Lagern war auch damals alles schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt bis heute gehalten hätte. Und selbst wenn ich die dann auf eine Börse gehabt hätte, zum Beispiel Mt. Gox, wir wissen alle, was mit Mt. Gox dann am Ende des Tages passiert ist. Also vielleicht sogar auch besser in so einem frühen Stadium, wenn er nicht so viel Ahnung hat, dann doch nicht das anzunehmen. Ich meine, die 100 Euro dann über PayPal, die waren dann am Ende des Tages auch schnell weg. Aber jetzt ist es vielleicht doch besser, weil vielleicht wären diese 100 Euro nie bei mir angekommen, weil sie dann doch irgendwie gehackt wurden oder durch Mt. Gox verloren gegangen sind.
Ja, ja, ja. Witzig, letzte Woche hatte ich erst wieder einen Fall, wo Bitcoins von Mt. Gox wegtransferiert wurden. Ich glaube 2014, wenn ich mich nicht irre. Und die wurden dann gehodelt. Also er hatte jetzt nicht ursprünglich was zu tun mit Mt. Gox oder mit dem Hack oder dem Insolvenzverfahren. Aber auch spannend, dass die noch im Umlauf sind, ja? Und noch nicht irgendwo an eine zentrale Plattform geschickt wurden oder über irgendwelche DeFi-Plattformen geswappt wurden oder sonstiges. Nein, ich kann mich noch erinnern, also meine ersten Bitcoin habe ich tatsächlich über so eine shady Bitcoin-Wallet gestort, also aufbewahrt und das am Handy. Also wirklich komplett rudimentär, habe dann die dementsprechenden Files nochmal extrahiert auf USB-Sticks und die doppelt und dreifach irgendwie abgesichert, habe dann noch Paper-Wallets erstellt und so weiter und so fort. Also da habe ich wirklich einen wahnsinnigen Aufwand betreiben müssen, um A, erstens einmal an die Kryptowährungen heranzukommen. Da hat man dann exorbitant hohe Gebühren damals noch bezahlt über diese Vouchers, die es da gab. Dann waren auch schon die ersten Bitcoin-Automaten im Umlauf, wo man da Kryptos ziehen konnte, also an einem Terminal gegen Cash. Und also war echt spannend. Also da einfach mal auch die Möglichkeiten, weil das war auch Teil des Projekts, die Möglichkeiten einmal aufzuzeigen, wie kommt man denn überhaupt an Kryptowährungen? Also wie kann man in einem Arbeitspaket feststellen, wo man mit Fiat in Krypto oder ins Web3 quasi onrampen kann, eintauchen kann und einmal Kryptos bekommt. Ja.
Wenn man dann überlegt, diese ganzen Aussagen, die dann Leute tätigen, wäre ich mal 2010, 2011 oder 2009, hätte ich da mal Bitcoin gekauft. Aber viele Leute wissen im Nachgang gar nicht, wie schwer das damals war.
Ja.
Es war nicht so einfach. Aber gut, das in der Vergangenheit schwelben. So, jetzt sind wir im Hier und Jetzt. Und jetzt ist es so, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt damals Bitcoin gehabt, vielleicht auf Mt. Gox oder sonst was. Und dann gab es einen Hacker, also ich hatte auch schon einen Hackerangriff vor 2 Jahren zum Beispiel. Und dann könnte ich jetzt einfach zu dir kommen und sagen, pass auf, hör mal, hier Hackerangriff, ich bringe das zur Anzeige natürlich und da wirst du mit angeschaltet und dann heißt es, verfolg das mal nach. Oder kann man dich privat beauftragen? Wie läuft das Ganze bei dir?
Also wir haben Kunden aus 3 Sektoren und zwar Privatkunden, wie du eben gerade angesprochen hast, man wurde vielleicht Opfer eines Anlagebetrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder die Wallet wurde gehackt oder eine Plattform wurde dementsprechend gehackt und die Kryptos sind immer weg oder man hat einfach keinen Zugriff mehr auf seine Kryptowährungen, weil weg sind sie und jetzt sind sie ja nur woanders. Wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, gerade dann, wenn es zu Ransomware-Attacken kommt und eben die Lösegeldzahlungen in Form von Kryptowährungen durchgeführt werden. Und das Dritte ist, wir sind im Governmental-Bereich unterwegs und schulen dort auch Ermittlungsbehörden, beziehungsweise darf ich jetzt auch als externer Berater ein 12-wöchiges Ausbildungsprogramm in Äthiopien betreuen. Und während meinem Aufenthalt dort vor Ort in Äthiopien durfte ich auch Workshops für Banken und eben regierungsnahe Stellen dementsprechend durchführen.
Interessant. Ist es denn auch möglich, dass ihr zum Beispiel das Finanzamt schult, damit die auch Transaktionen verfolgen können? Oder geht es hier wirklich nur darum, um Strafsachen zu verfolgen, beziehungsweise geklaute Kryptowährungen zu verfolgen?
Nee, definitiv nicht. Und normalerweise sagen wir das auch immer am Beginn bei der Vorstellung, dass nicht jeder automatisch kriminell ist, der irgendwas mit Kryptowährungen macht. Und wir auch, hauptsächlich werden wir dann eingeschaltet, wenn irgendwo Kryptowährungen gestohlen werden, klar. Weil einfach, es gibt noch zu wenige Spezialisten im privaten Bereich, beziehungsweise auch im öffentlichen Sektor. Und dementsprechend ist es hier naheliegend, dass man halt auf unsere Expertise und Arbeitsleistung auch zugreift. Aber, und das sind dann die schönen Seiten der Arbeit, wenn nämlich jemand durch frühe Investments in die richtigen Assets wirklich großes Vermögen angehäuft hat, dann möchte er das ja, wenn die Preise dementsprechend in Ordnung sind für ihn oder sie, wieder auf sein Bankkonto zurück ausbezahlen. Und da bieten wir die Möglichkeit an, dass wir dann dementsprechend Mittelherkunftsnachweise erstellen, damit man wirklich dann unbesorgt seine Assets oder sein Geld wieder aufs Bankkonto ausbezahlen lassen kann.
Das macht natürlich sehr viel Sinn, weil viele Leute bemühen sich gar nicht um das Thema Steuer und irgendwann kommt es dann mal zu diesem Fall, die Jahreshaltefrist nicht eingehalten. Jetzt in Österreich ist es ja nochmal anders. Jetzt muss man definitiv Steuern zahlen, da gibt es die Haltefrist ja nicht mehr. Und dann ist es natürlich so, dass viele Leute gar nicht mehr das Ganze nachvollziehen können, auch wenn man vielleicht die Blockchain selber auslesen kann, aber dann hat man vielleicht da mal einen Tausch gemacht und da und dies und was. Und das Ganze nachzuvollziehen ist nicht einfach, deswegen auch die Frage vom Finanzamt, weil viele Leute sagen immer, wenn ich doch meine Steuer abgebe, ich gebe doch an, zum Beispiel über Tools wie Cointracking und was es da alles gibt, ich gebe die ganzen Sachen an und da stehen auch meine Wallet-Adressen. Also die können die eigentlich selber das Ganze nachverfolgen. Also warum fragen die mich eigentlich? Die können doch einfach meine Wallet zurückverfolgen. Aber das Ganze ist natürlich nicht so einfach, weil diese Technologie und auch manchmal benutzt man dann vielleicht neue Blockchains oder neue Token, die noch nicht auf dem Explorer sind. Also das Ganze ist manchmal echt verzwickt und schwierig. Und wenn man dann jetzt noch jemanden, der vielleicht tagsüber nur mit einem Faxgerät arbeitet bei der Behörde, den jetzt auf einmal noch auf die Blockchain loslässt, ist das nicht so einfach für die Leute, das Ganze nachzuvollziehen. Deswegen natürlich direkt die Frage, ob ihr da auch einiges macht.
Also dieser Vergleich mit dem Faxgerät und der Blockchain, den finde ich super.
Nee. Weiter können Technologien nicht auseinander.
Ja, das stimmt. Genau.
Wobei die Briefdauer kann man noch zuschicken.
Ja. Ich glaube, in den Vereinten Arabischen Emiraten werden Brieftauben tatsächlich noch für den Drogenschmuggel eingesetzt.
Also auf die Falken.
Das Falken. Falken.
Kennt sich jemand? Habe ich gehört.
Ja, da ist jemand im Business irgendwo.
Du, meine Falken müssen sehr weit fliegen.
Und schwer tragen, oder?
Ja. Ganz schön dumm, dass ich das dem Kryptoforensiker gerade erzähle. Nein. Ja. Die müssen das dann, mehr. Nein, aber bei denen ist es im Kulturraum natürlich Sinn.
Ja, klar. Aber du lässt dich dann hoffentlich in Kryptowährungen bezahlen, oder? Und du agierst
aus dem Darknet. Ich schicke meine IBAN per Fax.
Ach.
aber jetzt.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Nee, super. Also eigentlich ist es ja ein ernstes Thema. Ja.
Oh Gott, Leute. Ich mache noch Bargeld.
Ja, oder digitales Bargeld. Was ja eigentlich der Wunsch von Bitcoin letztendlich war, genau diese Vorzüge von Bargeld, die Anonymisierung oder in dem Fall die Pseudonymisierung. Also vielleicht kannst du an der Stelle auch aufräumen mit dem Mythos anonymes Bargeld. Inwieweit stimmt es bei Bitcoin?
Eigentlich absolut überhaupt nicht. Weil wenn wir jetzt investigativ tätig werden oder auch wenn wir jetzt Mittelherkunftsnachweise ziehen und erstellen im Auftrag unserer Kunden, wir sehen ja tatsächlich alles. Also jede Bewegung, die jemals irgendwie auf der Blockchain getätigt wurde, jede Entität, mit der die Mandanten oder Mandantinnen da irgendwie in Kontakt waren, ob ein Mixing-Service irgendwie eingesetzt wurde, ob im Darknet einmal irgendwo vielleicht irgendwelche Substanzen oder Bienen von irgendwelchen Filmmaterial oder Bildmaterial und Tonmaterial gekauft wurden, man sieht wirklich alles. Die Blockchain ist absolut ungeeignet dafür, eben solche Blödsinnigkeiten zu machen. Ja. Kriminelle Daten, irgendwelche Anlagebetrugsgeschichten. Ich meine, die Kriminellen verwenden ja Kryptowährungen eigentlich nur aus dem Grund so gerne, wegen der Cross-Border-Funktion der Kryptoassets. Ja, weil ich halt wirklich innerhalb weniger Augenblicke sehr, sehr große Werteinheiten über Ländergrenzen hinweg schicken kann. Und wo endet die Zuständigkeit der Behörde? Richtig an der Außengrenze, ja. Und das kann jetzt sein bei der Republik oder bei der Europäischen Union an den Außengrenzen. Und dann wird es halt schwierig, dementsprechend Auskunftsersuchen zu stellen oder Informationen unter den Behörden auszutauschen. Und das wissen natürlich auch die Kriminellen und das nutzen die natürlich dementsprechend.
Wenn man bedenkt, dann kommt über die Grenze der Geldkoffermann und du kannst mit dem Geld nichts anfangen, weil es eine Fremdwährung ist und du musst es trotzdem noch umtauschen bei der Bank.
Ja. Und jetzt sind ja wieder die Grenzkontrollen eingeführt worden, zumindest partiell. Also wenn du da mit so einem Koffer jetzt irgendwie über die Grenze drüber willst, da hättest du vermutlich eh schon ein Problem. Da ist natürlich so ein kleiner Stick, Cold Storage, ideal dafür. Ja.
Oder die 24 Wörter am Kopf.
Ja, gut. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute.
Je nach Höhe ist das sehr riskant.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist ein interessantes Themenfeld, weil ich glaube auch einfach, immer mehr Leute nutzen Kryptowährungen und deswegen ist es auch so wichtig, weil es gibt einfach genug Scams. Also bei mir war es so, ich bin abgesichert durch ein Hardware-Wallet, bei mir ist der PC gehackt worden, ich hatte eine Test-Wallet auf der MetaMask ohne Ledger, also ohne Hardware-Wallet im Hintergrund und die ist mir sofort, das war das Erste, was der Hacker gemacht hat, der hat nicht meine persönlichen Daten ausgelesen, der hat sofort Connection, MetaMask, alles leergeräumt. Waren dann am Ende des Tages im Bärenmarkt vielleicht $10 in AVAX. Also es war noch nicht mal auf der Firmenchain oder so. Es war wirklich nur ein bisschen was, um rumzutesten. Es war gar nichts. Aber das ist Wahnsinn. Das ist das Erste, was der Hacker macht, wirklich erstmal eine Krypto-Wallet leerräumen und nicht persönliche Daten auf dem PC suchen, vielleicht einen Ausweis oder so, um dann zu agieren. Ja. Also es ist schon verrückt.
Aber du musst ja sagen, für den ist es ja dann einfacher, nach Kryptowährungen zu suchen und dir die zu stehlen, als etwas mit deinen personenbezogenen Daten anzustellen. Wobei noch perfider ist es natürlich, wenn man jetzt nach beidem sucht oder vorgaukelt, ein KYC-Verfahren durchzuführen, personenbezogene Daten stiehlt und die Kryptowährungen. Also ich kann mich da noch an einen Fall erinnern, vor 2 Jahren, das war ein Herr im fortgeschrittenen Alter, der war so zwischen 59 und 61 um den Dreh. Dem wurden seine Personen oder seine persönlichen Daten gestohlen. Auf seine Identität wurden dann Online-Kredite abgeschlossen, die er bedienen musste. Und dementsprechend wurden ihm auch seine Lebensersparnisse gestohlen. Und er hat gesagt, naja, und das ist jetzt kein Scherz, oder ich würde jetzt nicht irgendwie übertreiben. Aber er hat gesagt, naja, also wenn die Polizei und sie da jetzt nichts finden, dann bleibt für mich nur ein Ausweg und das ist die Kugel. Weil er hat gesagt, er hat nie wieder die Chance, in seinem ganzen Leben so ein Vermögen anzuhäufen oder zu erarbeiten. Und du musst sagen, der hat 1.700 Euro netto verdient. Ja? Also das ist bitter. Ja? Und deswegen nehmen wir auch jeden Fall, der bei uns auf dem Schreibtisch landet, sehr, sehr ernst, weil da immer ein Schicksal dahinter steckt. Ja? Weil die älteste Mandantin war 89, die sich bei uns gemeldet hat.
Wow. Kannst du so den krassesten Fall, also das war jetzt schon ein sehr emotionaler Fall, würde ich behaupten, krassesten Fall so an Wert, dass du sagst, hier ist bei uns jemand gewesen, der, ich sag jetzt mal, 5 Millionen oder so geklaut wurde, als Beispiel. Hast du da schon so einen richtig krassen, wo du gesagt hast, wow, der hatte einiges. Kann natürlich auch sein, dass er früh dabei war. Das heißt jetzt nicht, dass er viel Geld investiert hat, waren einfach nur viele Gewinne wahrscheinlich.
Mhm. Tatsächlich hatten wir da einige Fälle im dreistelligen Millionenbereich. Also das eine war ein Scheidungsfall, da ging es um 160 Millionen Euro in Form von Kryptowährungen, die man dementsprechend finden musste und dann eben auflisten und aufstellen fürs Gericht. Das andere war ein Wirtschaftsbetrug, da ging es umgerechnet auch knapp um 180 Millionen US-Dollar bzw. Euro. Und der dritte Fall, das war dann etwas Erfreulicheres, weil da ging es um einen Mittelherkunftsnachweis, wo jemand durch den Einsatz von 1.000 Euro 30 Millionen verdient hat. Also auch das gibt es und das ist natürlich dann super schön, wenn man denen dann helfen kann, dass der dieses Geld sicher aufs Bankkonto bekommt, ja.
Wow, und dann konntet ihr dem einen Herkunftsnachweis geben und dann musste er wahrscheinlich nur noch ein paar Steuern oder war dann in dem Fall schon wahrscheinlich verjährt, da war noch die Jahresfrist wahrscheinlich?
Nee, der war noch in der Jahresfrist, das war noch gar nicht so lange her.
Wow.
Es gibt ja noch diese Projekte, ja.
Und die beiden anderen Fälle mit dem Betrug in dreistelligen Millionenhöhe, das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
180 Millionen und das andere war um die 130, oder?
Millionen.
160 und 180. Also unglaubliche Summen in Krypto. Jetzt gleich mal eine Frage. Happy End?
Die Verfahren laufen in den Fällen noch.
Oh, also das heißt, das läuft noch gut. Bei Scheidungen ist natürlich auch schwierig. Wann muss das Ganze gekauft worden? Letztendlich, von wem kommt das Geld? Ne? War es jetzt hauptsächlich vom Mann? War es von der Frau? In dem Moment, sie leben zusammen. Es ist denen ihr gesamtes Kapital, also ihr eigenes Vermögen. Ist das vielleicht doch vor der Hochzeit, also vor der Eheschließung gekauft worden? Boah, ich glaube, das ist richtig schwierig, oder?
Ja, total. Und du hast ja ganz andere gesetzliche Grundlagen, die da zur Anwendung kommen, weil du kannst jetzt nicht sagen, nur weil jetzt die Spur oder die Quelle der Kryptowährungen auf eine regulierte Handelsplattform zurückzuführen ist, dass du da jetzt ein Auskunftsersuchen stellen kannst, so wie es halt bei einer Straftat wäre. Jetzt erschwert es diese Sache natürlich immens. Also das heißt, da musst du wirklich Bildmaterial, Videomaterial sichten, Belege, E-Mails durchforsten, ob du da, also das ist dann wirklich diese Sisyphus-Arbeit oder dieses forensische Arbeiten auch, wo du halt wirklich mehr oder weniger einen virtuellen Tatort hast und den dann noch diesen Bröselchen oder Krümelchen durchsuchen musst, um letztendlich dann tatsächlich diese Hot Wallets zu finden, wo halt dann wirklich der Jackpot drauf liegt. Ja.
Das machst du aber nicht alleine, oder? Hast du da ein Team?
Aktuell mache ich das mit meiner Frau gemeinsam.
Respekt. Also da gibt einige Stunden für einen Fall drauf, oder?
Ja. Also so wie bei dem anderen Fall, wo es um die Wirtschaftskriminalität ging, also da sind wir gesessen, ich glaube 2,5 Monate. Oder wir hatten letztes Jahr im September eine Ransomware-Attacke und die Lösegeldzahlung, wo ich knapp 6 Monate gebraucht habe, um mich da durch diese Transaktionen des Mixers durchzusuchen. Also das sind dann schon sehr zeitaufwendige und sehr knackige Fälle. Ansonsten kann man sagen, also wenn man das jetzt irgendwie in eine Form gießen will und jetzt sagt, dass ein Standardfall dauert zwischen 2 Tagen und einer Woche.
Wow. Und letztendlich, wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche einen Herkunftsnachweis, weil ich habe irgendwann mal was gekauft, Steuerfrist läuft noch, beziehungsweise die Steuer möchte natürlich einen Herkunftsnachweis, um zu sagen, dann hast du gekauft, ist es versteuerbar, ja oder nein? Wie viel kostet mich das bei dir? Gibt es da so eine Pauschale oder gibt das anhand der Summe? Kann man da was sagen?
Ja, also grundsätzlich arbeiten wir mit Pauschalpaketen, weil das einfach am meisten Sinn macht. Es ist aber natürlich dann schon auch abhängig von der Summe, die man ausbezahlen lassen möchte.
Ja, interessant, dass man das auch mal gehört hat. Dass das natürlich nicht kostenlos ist, war einem klar.
Ja, da sind die Lizenzkosten einfach zu teuer für die Software und für die Ausbildung.
Ja, das glaube ich. Und dann ist es natürlich möglich, dann auch durch deine Ausbildung, dass du andere Forensiker letztendlich auch anlernst, beziehungsweise da durch deine, ich sage mal, Expertise entstehen?
Ja, genau. Das ist genau der Fall, den wir haben, wenn wir mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten, dass wir die einfach teilhaben lassen an unserer Expertise und an unserem Know-how. Also ich habe jetzt aktuell in den letzten, mittlerweile sind es schon über 3 Jahre, an knapp 770 Fällen gearbeitet und da kriegt man natürlich doch einiges mit und kennt halt dann die Verfahren oder die Abläufe, die da im Hintergrund eigentlich passieren. Und da muss man auch sagen, also 90% würde ich jetzt sagen, dieser Kryptokriminellen, wenn wir es unter diesem Begriff subsumieren, die betreiben Storytelling oder Social Engineering. Das heißt, die versuchen den Leuten irgendwelche Geschichten zu erzählen, die dann unter Druck zu setzen, also das typische FOMO, wie man es kennt, damit die einfach relativ schnell Geld überweisen, ja, zu den Tätern. Und da gibt es halt dann die unterschiedlichsten Geschichten. Das eine ist ja der Romance-Scam, also dieses klassische Big Butchering. Man wird über eine Social-Media- oder Dating-Plattform kontaktiert. Meistens sind die Geschädigten dann Männer, die halt von sehr, sehr, sehr attraktiven und sehr, sehr erfolgreichen jungen Damen irgendwie angeschrieben werden. Und die sind halt zufällig über das Profil des Mandanten dann drüber gestolpert und haben sich immediately verliebt, ja, und instant. Und nachdem die dann beide ein neues Leben, ein gemeinsames Leben irgendwie starten möchten, möchte diese junge Dame, die auch zufälligerweise eine sehr gute Forex-Traderin ist und sich auch sehr, sehr gut mit Kryptowährungen auskennt, ihrem Pendant, ihrem Herzblatt diese Möglichkeit anbieten und lockt die Mandanten oder die Geschädigten dann oder die Opfer, ich sage so ungern Opfer, deswegen muss ich da immer ein bisschen nach Begriffen suchen, auf eine Plattform, auf eine Investmentplattform, aber da passiert eigentlich kein Trading oder keine Investments werden da getätigt, sondern im Hintergrund, wenn man sich die Daten dann auf der Blockchain ansieht, sieht man ganz genau, es gab eine Einzahlungsadresse, die hat man in diesem Storytelling einfach dieser Investmentplattform zugeordnet und tatsächlich im Hintergrund wurde die einfach weiter transferiert zu einer regulierten Off-Ramp und vermutlich dort in ein Stablecoin umgewechselt und ausgecashed und weiter transferiert.
Das sind diese typischen Geschichten. Ich habe es die Tage auch erlebt. Ich hatte auf einmal 2 SMS auf meinem Handy, wo es dann hieß, Papa, ich habe mein Handy verloren, ich bin dann und dann erreichbar, ich brauche Geld und so weiter. Ich bin da sofort aufgestanden, bin ins Nachbarzimmer gegangen, habe meinen 6-jährigen Sohn beim Schlafen zugeguckt und habe gedacht, wie hast du mir das jetzt geschickt?
Also, du bist deiner Zeit voraus.
Ja, der kommt zur Zukunft. Also in dem Fall noch alles glimpflich, aber mein Vater hat mich auch schon angerufen, hast du ein neues Handy? Ja, weil er solche SMS bekommen hat. Das sind so die Standardfälle, die man so kennt, was jetzt nicht mit Krypto im ersten Moment zu tun hat, was aber natürlich auch in diesem Bereich dann kommen kann, wenn es dann heißt, pass auf, ich brauche mein Geld in Krypto und nicht mehr in Euro. Also das sind schon wahnsinnige Storys und gerade dieses Thema im Internet eine Bekannte gefunden, ein einsamer Single, der jahrelang niemanden gefunden hat oder keine Lust hat, auf Partys zu gehen. Das ist genau leider das Problem dann, weil der fällt leider oft auf so eine Masche rein und ja, wir haben es schon oft leider gelesen, erlebt und auch leider schon gehört. Und du erlebst es tagtäglich leider.
Ja, teilweise mehrmals am Tag.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Storys jetzt hier ein bisschen erzählen, damit es lebhaft wird, damit es verständlich wird. Weil, die Prinzessin oder der Prinz aus Afrika, der mir die 2 Millionen jetzt überweisen möchte, das ist bis heute nicht passiert. Ich habe ihm aber die 2.000 oder 3.000 auch nicht überwiesen, damit er das machen kann. Mhm. Das kennt man so ein bisschen. Enkeltrick kennt man auch, wobei Enkeltrick jetzt nochmal ein ganz anderes Niveau erreicht, wenn ich die Stimme klonen kann. Also ich habe, Stefan, dir habe ich es schon gezeigt, meine Stimme, also ich habe 30 Sekunden, das habe ich mal bei, das war HiGen ausprobiert, verschiedene Sprachen. da spreche ich fließend Polnisch, fließend Arabisch, fließend Französisch, alle möglichen Sprachen. Ich habe 30 Sekunden Material hochgeladen mit meiner eigenen Stimme und dann bekomme ich mit Lippensynchronisation das Video zurück in einer anderen Sprache mit meiner Stimme. Das muss man sich mal überlegen. Und wenn dann auf einmal dein Sohn Stefan vielleicht in 6, 7 Jahren dann anruft am Handy, hey Papa, kannst du mir das bitte überweisen? Ich habe gerade große Probleme. Okay, ein bisschen verzerrt vielleicht die Stimme oder vielleicht auch nicht. Ich meine, schaut euch die Bilder an, die generiert worden sind vor einem Jahr mit KI und schaut euch an, was jetzt möglich ist. Also ich glaube, hier brauchen wir wirklich auch Medienkompetenz, Literacy, das muss hier wirklich gelehrt werden, weil die Themen überschlagen sich umso besser und toller, dass wir hier wirklich diese Geschichten erzählen, wie man in so eine Falle, wie man in so einen Fall hineinfällt.
Ja, absolut. Und genau so einen Fall, wie du ihn jetzt beschrieben hast, unter Anwendung von KI Software-Tools, mit denen man die Stimmen irgendwie verändern kann, ist vor kurzem einer Bekannten in der Schweiz passiert. Nur da muss man sagen, also es passiert nicht alles im virtuellen Raum. Also das ist dann eher eine Mischung aus analoger Aufklärungsarbeit dieser Kriminellen und der klassischen Gaunerzinken, wie man sie so kennt. Also Zeichen irgendwo am Lattenzaun oder an der Haustür oder an der Fassade des Hauses oder sonstiges. Aber, also ich skizziere das einmal ganz grob, die Mandantin wurde dementsprechend aufgeklärt von diesen Kriminellen. Das heißt, die haben sich über Wochen auf der Parkbank gegenüber des Hauses aufgehalten, haben vermutlich dann den Tagesablauf dieser Dame skizziert und wussten halt ganz genau, wer da ein- und ausgeht und zu welchen Zeiten und wie halt ihre Tagesabläufe so sind. Sie haben es dann auch irgendwie geschafft, bei den Familienmitgliedern anzurufen und die Stimmen eben aufzunehmen und dementsprechend dann die Inhalte mit diesen Stimmen zu verändern und bei dieser Dame anzurufen und sich als die eigene Tochter auszugeben. Es war dann die eigene Tochter am Telefon, der Stimme nach, ja, und zeitgleich, als dieser Anruf der Tochter kam, hat jemand an der Haustür geklingelt, hat sich als, ich glaube, Staatsanwalt ausgegeben und der hat die Dame dann ins Haus reingedrängt und die haben halt dann dort in dieser Aktion irgendwie 25.000 Euro ergaunert und Schmuck und ich glaube auch noch ein bisschen Gold oder was. Und das Ganze ist aber dann so schnell passiert, die Polizei war innerhalb von 10 Minuten da noch melden, ja, weil die Dame, sobald der draußen war, hat natürlich dann wirklich bei der Familie angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil es war ein Staatsanwalt da, der hat irgendeine Geschichte erzählt und der hat jetzt Geld mitgenommen und ist jetzt gerade wieder aus dem Haus raus. Ich glaube, es war die Schwester meiner Bekannten, die dann tatsächlich noch das Auto irgendwie wegfahren sah. Aber die Polizei, die haben dann irgendwie die Verfolgung aufgenommen, aber die haben die in einem Waldstück dann verloren. Also das ging wirklich wahnsinnig schnell und die wären auch sehr schnell vor Ort gewesen, aber das war einfach, also die haben das von langer Hand her geplant, haben die Leute aufgeklärt und die wussten nicht ganz genau, was die taten. Also das ist ja nicht so, dass die irgendwie aus dem Affekt heraus da jemanden überfallen oder dann da in eine Wohnung reingehen, weil da könnten ja irgendwie, ich weiß nicht, 20 Enkel drinnen sitzen und das sind alles MMA-Kämpfer, also da wird es vermutlich schneller mal finster werden. Und dementsprechend planen die ja diese ganze Operation mit Anmarsch, dann die Aktion, die eigentliche Abmarsch, Fluchtwege. Also das wird nur immer irgendwie ein bisschen so dargestellt, als wenn die nicht ganz helle wären oder wüssten, was die da machen, aber die gehen da wirklich absolut professionell vor. Ich meine, man muss sagen, das ist nicht nur Cybercrime, auch dieser analoge Crime, das ist ein Milliardengeschäft. Das darf man nicht unterschätzen.
Wahnsinnsgeschichten. Ich kann mich erinnern, jetzt private Story, dass hier im Gebiet Köln war so ein Enkeltrickbetrüger und auf einmal veröffentlichte die Kölner Rundschau Bilder von ihm. So hatten sie bei einer öffentlichen Kamera auf dem Bahnhof oder so ein Bild veröffentlicht und der Hammer war, diese Person sah im Profil wirklich zum Verwechseln ähnlich nach mir. Ich hatte 3 Tage lang Albträume, bin morgens ins Bett und hab dann gesagt so, irgendwie, wenn jetzt gleich das klingelt, und du liegst hier im Unterhose im Bett. Die führen dich ab. Das war echt krass. Ich hatte wirklich so ein gutes Gefühl, 3 Tage ja. Nachdem dieser Artikel rauskam, sie haben ihn gefasst. Das war so krass. Ich bin auf Arbeit gekommen. Meine Arbeitskollegen haben mir gesagt, du Schwein, du Verräter, du Verbrecher. Und ich habe jetzt mal gar nicht gewusst, was los war. Irgendwann legt mir einer diesen Zeitungsartikel dahin. Die haben alle gesagt, wir wissen, dass du das nicht warst, aber hau dir dieses Bild an. Auch krass. Also das ist dann die andere Seite des Ganzen. Aber wie du gesagt hast, diese Verbrecher, das ist krass. Und man hört ja so genug solcher Storys, wie dann Leute abgezogen werden. Und diese SMS, was ich ja sagte mit, Papa, ich habe mein Handy voll und melde dich mal da. das sind ja nur die kleinen Sachen, aber das, was du jetzt ja gerade schon sagte, das ist ja schon wirklich richtig krasses Verbrechen, das jetzt außerhalb von Krypto auf jeden Fall, aber das Ganze ist ja der nächste Schritt, wenn wir irgendwann bald nur noch digitales Bargeld haben, dann brechen die vielleicht nicht mehr bei dir zu Hause ein, aber diese ganzen digitalen Verbrechen werden noch krasser, noch schlimmer, wie Shando es gesagt hat, durch KI, ja, den Verbrechern sind leider die Grenzen nicht wirklich gesetzt, weil einfach mehr neue Möglichkeiten dazugekommen sind.
Ja, absolut, absolut, und besonders perfide sind dann immer diese Scams, die irgendwie analoge und digitale Komponenten beinhalten, so wie dieser Paper Wallet Scam, der vor kurzem da in Wien wieder aufgetaucht ist. Also da haben Kriminelle Köder ausgelegt und diese Köder haben so ausgeschaut, das waren halt wasserdichte Verpackungen und in der war halt eine vermeintliche Paper Wallet plus ein Beleg, auf dem gezeigt wurde, dass halt irgendjemand im Ausland für 9.000 Euro Bitcoin gekauft hat an einem Automaten und somit wollte man suggerieren, okay, diese 9.000 Euro in Bitcoin, die sind vermutlich auf dieser Paper Wallet. Jetzt lassen wir mal das außen vor, dass das eigentlich auch illegal ist, wenn man diese Paper Wallet mit nach Hause nimmt und die dann leeren will, weil das ist Fondunterschlagung. Aber der Clou an der ganzen Geschichte war, also das erste war mal dieses Storytelling und diese hochprofessionelle Verpackung, weil auch die Paper Wallet, die hatte Hologramme, die hatte Prägestempel drauf, die hatte QR-Codes drauf, also das war richtig gut gemacht. Aber es stand dann irgendwo auf der Paper Wallet drauf, wenn du den Inhalt dieser Wallet claimen willst, also wenn du das runterladen willst oder in deine Wallet laden willst, dann hast du eine Gebühr in Höhe von, ich glaube, das waren 300 Euro zu bezahlen. Und ein Reporter aus Österreich ist eben mit dieser Geschichte an mich herangetreten und der hat mir gefragt, ob ich das forensisch auslesen kann und das habe ich dann gemacht. Und die haben dann herausgefunden, dass am ersten Tag irgendwie gleich 6 Leute versucht haben, an diese Bitcoin heranzukommen und die Gebühr überwiesen haben. Wir konnten die dann auch bis zu regulierten Plattformen zurückverfolgen und gemeinsam mit der Polizei eben dann herausfinden, wer die waren und ihnen halt dann auch die nächsten rechtlichen Schritte aufzeigen. Ja. Also das war schon krass. Und wenn man dann diesen ganzen Transaktionsbaum nachgeht, dann ist man draufgekommen, dass da Opfer in Australien gab, irgendwo in Russland, in Schweden. Also das sind dann irgendwie so Banden, die halt mal hier, mal dort sind und da versuchen sie einfach diese Scams und im Netz hat man auch noch relativ wenig dazu gefunden. Ich glaube, das erste Mal ist das 2021 medial irgendwo aufgepoppt, eben in Australien, aber ansonsten haben wir da nicht viel gelesen darüber. Jetzt haben wir natürlich da irgendwie eine riesen Aufklärungskampagne gestartet und die Polizei hat mittlerweile dann auch das Videomaterial der öffentlichen Plätze, wo diese Paper Wallets ausgelegt wurden, ausgewertet und ist halt dem Täter auf der Spur.
Und das ist, was ist denn das Ganze? Also ich meine, du arbeitest ja dann mit der Polizei, Staatsanwaltschaft zusammen. Die sind jetzt im Ausland, die sind in Dubai, keine Ahnung, vielleicht irgendwo versteckt hinter irgendwelchen Sachen in Cayman oder sind das Leute, die vielleicht auch irgendwie greifbar sind? Also dann hat man, jetzt hat man eine Adresse zum Beispiel. Wie geht es dann weiter? Holt man das zurück oder muss der angeklagt werden? Oder kommt man überhaupt an den ran, wenn er ja, wie du gerade gesagt hast, international unterwegs ist?
Ja. Also definitiv, in dem Fall musste der ja physisch tatsächlich vor Ort sein und diese Köder auslegen. Ja. Dementsprechend sind ja die öffentlichen Plätze in Österreich und auch in Deutschland sehr gut videoüberwacht und dementsprechend kann man dort dann auch die Täter identifizieren auf dem Videomaterial. Es ist halt extrem zeitaufwendig und da muss man halt einmal durch Befragungen feststellen, wie der überhaupt in diese ganze Geschichte involviert ist, weil es kann ja natürlich auch sein, dass das irgendein kleiner Junge ist oder ein kleines Mädchen, den irgendein Erwachsener Geld in die Hand drückt hat und sagt, du nimm mal diese Päckchen und wirf die mal aus. Ja. Wobei in dem Fall war es nichts, also da war es wirklich ein Erwachsener. Dann trackt man eben dementsprechend in beide Richtungen. Also man hat ja eine Einzahlungsadresse, an die diese Gebühr hätte oder hat überwiesen werden müssen. Und wenn ich jetzt zurückgehe und schaue, wer da eingezahlt hat, dann habe ich die Opferseite. Ja. Also dann weiß ich ganz genau, die Leute wollten da jetzt den Inhalt der Paper Wallet leeren und sich halt runterladen. Und in dem Fall konnten wir halt dann feststellen, dass halt da Kunden von Bitbanda, Revolut und Binance betroffen waren. Wir haben dann diese Plattformen auch dementsprechend informiert. Und die wissen ja dann ganz genau, hinter dieser Transaktion mit der Wallet-Adresse steckt der Frau Max Mustermann, Musterfrau. Und in die andere Richtung, alle Ausgänge dieser Wallet, die müssen ja dann von einem der Täter stammen oder jemanden, der eben Zugriff auf diese Täter-Wallet hatte. Und da sucht man halt dann die dementsprechenden Spuren zu den Off-Ramps, also wo die dann versuchen, diese Kryptos wieder in die reale Welt zu übertragen und auszucashen oder in Form von Debitcards einzusetzen und dann im Daily Life irgendwie damit bezahlen.
Mir ist immer gesagt worden, das Schwierigste, um es nachzuverfolgen, wäre dann sowas wie Gutscheine. Sag mal, die tauschen ihre Kryptowährung in Amazon-Gutscheine um. Ich glaube, das ist richtig schwierig, oder?
Ja, also da hast du eigentlich kaum noch eine Möglichkeit dann. Also es ist wie mit Mixing-Services, wobei ich muss sagen, das kommt sehr, sehr selten vor. Ich hatte jetzt, glaube ich, insgesamt 6 Fälle, wo ein Mixer oder Mixing-Service verwendet wurde. Da waren aber 2 davon Schulungsfälle, wo ich einfach dann einmal die Hacks der Lazarus Group hergenommen habe und mal geschaut habe, wie die eigentlich so vorgehen. Und die mixen halt mehrfach. Ja, und das ist aber eine teilstaatliche Organisation, die halt nicht irgendwie 1.000, 5.000, 20.000 Dollar ergaunert, sondern da geht es um hunderte Millionen oder um Milliarden. Ja, die haben die indische Nationalbank infiltriert. Die waren da 2 Jahre im System und haben dann knapp 1 Milliarde US-Dollar abgezogen. Glücklicherweise, weil die halt dann ein bisschen schlampig in der Umsetzung waren beim Befüllen der Formulare für die Nationalbank, wurden halt da der Großteil der Transaktionen nicht durchgeführt, aber dennoch 110 Millionen US-Dollar konnten sie abzweigen und über Casinos in Myanmar dann auscashen, also waschen und auscashen.
Wow. Ja gut, Lazarus-Korn kennt man. Also ich glaube, da hat ja auch Kim Jong-un irgendwie seine Finger mit im Spiel, so heißt es immer mal wieder.
Ja. Genau, das ist seine Cyberarmee.
Es ist schon Wahnsinn, was es da gibt. Aber ja, krass. Und wir haben es ja auch gesehen, das Thema Mixer, Tornado Cash Gründer sitzt im Gefängnis, in U-Haft immer noch, glaube ich. Und ja, ich weiß gar nicht, hat jemand ein Stück Code geschrieben, was letztendlich, also ein Stück Programmiercode geschrieben, eine Software aufgesetzt und ist dafür ins Gefängnis gekommen, weil es halt für kriminelle Fälle oder kriminelle Sachen genutzt werden kann. Nicht muss, es nutzt nicht jeder dafür. Viele Leute möchten einfach nicht zurückverfolgt werden, weil sie dann irgendwo auszahlen, aber trotzdem noch alles vernünftig dem Finanzamt widerlegen, also alles noch vernünftig angeben. Aber viele wollen einfach ein bisschen anonym unterwegs sein, deswegen nutzen sie solche Mixer-Softwares. Aber grundsätzlich ist es halt da, dass man es kriminelle Zwecke nutzen kann und viele haben es ja genutzt, du hast es live erlebt. Dieser Mann sitzt letztendlich im Gefängnis, nur um ihn pauschal mal wegzutun, weil er dann in Anführungszeichen Kriminelle unterstützt hat. Also das ist schon eine krasse Sache, weil dieser Raum halt komplett unreguliert ist, dieser Kryptoraum. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass es so Leute wie dich gibt, die das Ganze irgendwie zurückverfolgen und dann doch noch bei der Aufklärung helfen.
Ja, es gab auch vor kurzem den Fall Roman Sterlinghoff, wo Roman Sterlinghoff 2 Jahre in Untersuchungshaft gesessen ist auf Grundlage eines forensischen Berichtes von einem namhaften US-Softwareunternehmen. Es gab dann eine Gegenstellungnahme eines Marktbegleiters dieses US-Softwareunternehmens. Das war vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung des Gerichts, da quasi die Konkurrenz einzuschalten und eine Gegenstellungnahme verfassen zu lassen. Aber es kam dann auch ein Gerichtssachverständiger ins Spiel. Und der hat das von der technologischen Seite her sehr gut aufbereitet, aber letztendlich, das FBI hat 2 Jahre in Ermittlungsarbeiten nichts gefunden, keine Hinweise und Beweise, dass er tatsächlich da dahinter steckte. Aber letztendlich wurden ihm scheinbar Transaktionen eben von Mt. Gox weg zum Verhängnis, weil man über die KYC-Daten eben rausgefunden hat, dass er tatsächlich da der Begünstigte der Transaktionen war. Und somit hat man ihm dann Geldwäsche unterschlagen, dann das illegale Betreiben einer Finanzplattform, glaube ich, also 3 Anklagepunkte waren es und jetzt ist er rechtskräftig verurteilt worden. Aber was will ich damit eigentlich sagen? Also Blockchain-Forensik ist sicher nicht das Nonplusultra jetzt bei Ermittlungen oder wenn man kriminalistisch irgendwie tätig wird. Aber es ist ein sehr, sehr mächtiges und sehr, sehr hilfreiches Tool im Werkzeugkasten eines Ermittlers. Weil ob ich jetzt einen Mittelherkunftsnachweis mache oder ob ich jetzt einfach nur meine Steuern dementsprechend sauber abführen möchte, aber wie du heute schon mal erwähnt hast im Gespräch, ich weiß vielleicht nicht mehr, weil ich jetzt tausende Trades gemacht habe, wo ich da überall war, dann ist das super hilfreich. Oder wenn jetzt jemanden seine Kryptowährungen gestohlen wurden, weil Hack oder weil Ransomware-Attacke, dann ist es wieder ein super mächtiges Tool und ein super hilfreiches Tool. Und es kommt immer darauf an, wie man halt eine Technologie einsetzt, ja. Ich kann mich nur erinnern, in meinen ersten Jahren beim Nachrichtendienst, da war mir automatisch jeder irgendwie verdächtig, der eine VPN verwendet. Nur wenn man gesagt hat, ein unbescholtener Bürger, der würde ja niemals im Leben ein VPN verwenden. Ja? Und so ist es auch mit den Mixing-Services. Ja? Ist das irgendwo mit drinnen im Kreislauf, dann sagt man, naja, warum verwendet der denn das? Ja? Hat der irgendwas zu verstecken? Also da steigst du irgendwie in der verdächtigen Stufe dann schon um eine Sprosse höher, wenn du jetzt eben so einen Service zum Einsatz gebracht hast.
ich wollte in der Türkei, im Türkei-Urlaub, auf eine Blockchain- bzw. Krypto-Seite zugreifen. Da musste ich ein VPN aktivieren, weil ich aus der Türkei nicht auf diese Seite kam. Also
ja, klar.
Schon bin ich verdächtig. Oh nein.
Ja,
aber das ist verrückt. Also manche Sachen sind ja auch einfach in deinem Land gesperrt, deswegen nutzt man ja solche Services wie VPN. Das kennt man ja. Und so ein Mixer, ja, ich habe auch schon so vielen Leuten gesagt, ich würde es nicht machen. Also wenn du nichts zu verbergen hast, nur um deine Privatsphäre etwas zu schützen, ganz ehrlich, du machst dich irgendwo verdächtig. Du wirst erstmal in eine Schublade gesteckt. Und da wieder rauszukommen, ist ganz schwierig.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch immer ein Problem, wenn es zu Mittelherkunftsnachweisen kommt und wenn man halt dann irgendwie den Kontakt zu solchen Mixing-Services nachweisen kann. Weil, ich meine, die Technologie ist erbarmungslos. Ja. Die zeigt alles auf und jeden Kontakt zu jedem Marktplatz und zu jedem Scam-Projekt oder zu jedem Ponzi-Scheme oder sonst irgendwas. Wenn das einmal im System drinnen ist, dann bleibt es da auf alle Zeit. Und wenn man dann auszahlen möchte, dann hat man halt Probleme. Ja. Weil da muss man sich einmal dementsprechend rechtfertigen, warum man halt jetzt mit 5 Ponzi-Schemes irgendwie in Kontakt war und mit 10 Mixing-Services und mit 7 Darknet-Marktplätzen. Und ja, also das wird dann tricky.
Ja, umso weiter unsere Behörden voranschreiten und du dann mal Geld auszahlen willst, umso schwieriger wird es in der Zukunft. Deswegen, ich kann nur jedem raten, gerade jetzt beim Thema Steuer, du hast gesagt, das ist ein super hilfreiches Tool, da Leuten zu helfen, macht eure Steuer. Also ich kann es euch nur sagen, weil es wird mit den Jahren immer schwieriger, sobald man mehr auf der Blockchain macht und, ja, wie du gesagt hast, auch mit komischen Seiten. Und sei es nur eine DEX oder eine NFT-Plattform, NFTs, wissen wir auch, Thema Geldwäsche, wird einem ganz schnell vorgeworfen. Also
definitiv.
Jetzt schon nachhaltig arbeiten, dann seid ihr auf der sicheren Seite in der Zukunft.
Absolut und auch alles dokumentieren, was man irgendwie im Web 3 macht. Wir haben jetzt zum Beispiel einen anderen Fall, also ich habe mich auch ausbilden lassen zum gerichtlich beeideten und zertifizierten Sachverständigen und es hat sich ein Mandant bei uns gemeldet, der hat gesagt, der hat jetzt schon seit 2 Jahren ein Verfahren anhängig, weil ihm Geldwäsche vorgeworfen wird, weil er eben Bitcoin-Trades durchgeführt hat. Er kam da irgendwie in den Fokus einer Ermittlung und irgendwie haben die dann diesen hierarchisch deterministischen Algorithmus von Ledger als Peel-Chain identifiziert und dementsprechend wird es dann schwierig, dass man das wieder wegbekommt, gerade wenn man Unternehmer ist oder wenn man ja auch als Privatperson, ja, weil wenn die Polizei vorfährt, irgendwer bekommt dann irgendwas mit, ja, dann heißt es, naja, der steht jetzt vor Gericht wegen Geldwäsche oder wegen Verdacht auf Geldwäsche. Man weiß es ja, die Leute, die differenzieren da nicht großartig, sondern die hauen dir den Stempel drauf und dann ist das so, ja. Und das musst du erst einmal wegbekommen. Du wirst dann sofort in eine Schublade gesteckt und da musst du mal irgendwie wieder rauskommen. Und du hast ja gesagt, du warst 3 Tage irgendwie in der Zeitung oder dein Zwilling.
Ebenbild, jo.
Dann warst du auch noch in der Türkei, Stefan, passt da bloß auf mit VPN, weil manchmal, manchmal sind die Behörden gar nicht so zimperlich, kann ich mir vorstellen. Jetzt hat der Stefan auch vorhin erwähnt, dass letztendlich der Kryptomarkt nicht reguliert ist. Denkst du, dass für den europäischen Raum Mika da etwas helfen wird oder Abhilfe schafft in deinem Bereich oder jetzt eher weniger?
Ja, ich denke schon, weil ich meine, wir haben jetzt 2024, seit 2009 gibt es diese Assets und diese Technologie. Und man hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen von behördlicher Seite, da irgendwie zu versuchen, etwas zu regulieren. Also wie gesagt, wie ich damals da bei der Polizei gewesen bin, es war irgendwie 2018 um den Dreh herum. Also das war ja keine einmalige Geschichte. Oder die Technologie gibt es, wie gesagt, seit 2009. Und meiner Meinung nach hat man da zu lange zugeschaut, auch das Ganze irgendwie in eine rechtliche Form zu gießen. Es ist ja auch immer ein bisschen so, es Asset von Spinnern und Nerds irgendwie abgetan worden. Ja. Das war ja quasi die Kernaussage bei mir in der Behörde oder wie ich selbst als Geschädigter dann bei der Polizei gestanden bin, so quasi, ja, was machst du denn mit diesem Schmarrn? Weißt du nicht, dass das eigentlich nur Kriminelle verwenden im Darknet? Und da geht ja dann eh nichts mehr, weil wenn Krypto, dann ist sofort Mixer und dann kommt es irgendwo in Russland raus. Ja, das waren einfach so diese vorgefertigten Meinungen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir da jetzt mit der Mika in Europa ein ordentliches Zeichen setzen, das in die richtige Richtung geht und wo die ganze Welt jetzt auf uns schaut, was da jetzt passieren wird. Ja.
Also gehen wir so langsam in die richtige Richtung und dein Job könnte etwas erleichtert werden, zumindest regulatorisch, wenn es dann auch mit der Polizei zusammenhängt, oder?
Das ist jetzt schwierig, weil wir haben ja vorher schon die Cross-Border-Nature von Krypto-Assets angesprochen und das ist einfach ein Riesenproblem, weil wenn die Kriminellen die Assets dann außerhalb der EU irgendwo hinschicken zu einer Off-Ramp, dann hast du trotzdem wieder das Problem des Austauschs der Informationen zwischen den Behörden und zwischen den Ländern oder zwischen den Unionen. Ja. Und also von dem her, Cybercrime oder Cryptocrime ist niemals ein nationales Problem. Ja. Das darf man niemals irgendwie so isoliert betrachten, sondern das ist, wenn dann, ein globales Problem und muss auch global angepackt werden. Ansonsten wird sich da nicht recht viel verändern, meiner Meinung nach.
Ich hoffe, dass wenigstens das mal ein Thema ist, was dann wirklich alle Länder auf der Welt, also global mal angepackt wird, weil wir wissen ja, aktuell auf der Welt herrscht viel Unruhe zwischen den Staatschefs. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
So ist es, ja, genau, definitiv. Aber man muss sagen, es ist ein Painpoint für jedes Land, für jede Firma, für jeden Privat oder ob der zum öffentlichen Dienst ist, das sei dahingestellt. Für Cyberkriminelle ist jeder, und es ist egal, ob da jetzt 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar oder 10 Millionen oder 100 Millionen in der Wallet liegen, ein lohnendes Ziel. Weil mit fast keinem Aufwand, nur weil ich einmal irgendein Programm schreibe und das lasse ich einfach im Hintergrund irgendwo laufen, hole ich mir da Tausende, Hunderte, Tausende oder Millionen an Euros. Ich glaube, alleine der Roman-Scams haben im vergangenen Jahr laut FBI in den USA knapp 2 Milliarden oder 2,2 Milliarden Euro an Opfergeldern gekostet. Ja? Also die haben die verloren. Das sind schon beeindruckende Summen. Oder Axie Infinity, wo die Ronin Bridge attackiert wurde und dann eine 51%-Attacke gefahren wurde, was, 660 Millionen Dollar. Also Nationalbank Indien, Angriff 1 Milliarde. Also da geht es wirklich um ordentliche Summen.
Wenn man bedenkt, ich rede hier immer über Kryptospiele und Axie Infinity war eins der ersten großen.
Ja, ja.
Das Thema könnte schon fast gescheitert sein nach so einer Attacke.
Ja, ja. Läuft aber immer noch.
Ja.
Sag mal, wie gefährlich ist es denn, also jetzt natürlich IT-Forensik oder allgemein in der Forensik tätig zu sein, aber wenn ich jetzt höre irgendwie, ob das jetzt Betrug ist oder Erpressung und Darknet, Drogengeld, und dann ist man dann schon wirklich in der organisierten Kriminalität. Jetzt, was du vorhin erzählt hast mit dem Ausspionieren oder Ausspähen und dann noch rein und raus, und da wurden zwar in Anführungszeichen nur 25.000 Euro oder US-Dollar erbeutet in der Geschichte, was du erzählt hast, aber das klingt ja wirklich nach, ja, organisiertes Verbrechen. Und ist diese Gefahr abstrakt oder kann man das sagen, gerade in dieser Kryptokriminalität, dass du natürlich da auch irgendwo, ja, selbst irgendwie Gefahr läufst oder einfach in einem gefährlichen Milieu rumstocherst?
Definitiv. Und es gab auch einen Cyberkriminellen, der eine Attacke gegen mich gefahren ist. Und zwar wurde da vor einigen Jahren ein Tiroler Unternehmerpärchen von eben diesen Cyberkriminellen belästigt, gestalkt. Es wurden dann Schmutzkübelkampagnen gegen die gefahren. Und ich habe dann die Ermittlungen aufgenommen und habe versucht, ihnen zu helfen. Und dieser Cyberkriminelle hat dann meine wahre Identität herausgefunden. Also das heißt, Namen, Vorname, Zunahme, Geburtsdatum, Wohnanschrift. Wenn du auch Unternehmer bist, dann steht das ja alles öffentlich verfügbar im Internet. Und dementsprechend hat der mich dann da auch mit eingeflochten in seine Geschichten. Und das ist immer abstruser geworden. Und das geht halt dann schon auch teilweise zu Lasten der Reputation. Also man hat dann schon sehr viel Erklärungsbedarf, weil die machen das ja sehr gut. Ja. Und in dem Fall, also das hat sich ja alles sehr, sehr schlüssig angelesen. Ja. Und der konnte so alles ableiten. Wobei teilweise war das wirklich ein bisschen strange mit irgendwelchen Bierflaschen und Reflexionen und so. Aber im Gesamtkontext betrachtet ergibt es dann schon Sinn. Und deswegen sind diese Schmutzkübelkampagnen in Amerika zum Beispiel aktuell gerade ein Riesenthema. Speziell wenn wieder Wahlkampf ansteht, ja, da werden ja Geschichten an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja wahnsinnig unglaublich. Ja. Ich meine, ich mache mir jetzt keine Gedanken um Leib und Leben von mir, das nicht. Aber weil grundsätzlich, warum gehen die ins Internet? Das ist einfach, die haben kein Risiko und die wollen mich ja nicht persönlich irgendwie konfrontieren. Ja. Wenn, dann machen die das digital, werfen halt dann irgendwelche Berichte in Gruppen rein und da muss man halt dann dementsprechend sich auch wieder erklären oder rechtfertigen oder denen dann erklären, naja, schaut, das war ein Fall, das war eine Ermittlung und dementsprechend hat der mich dann mit eingebunden und da ist aber die ganze Geschichte einfach so eine Schmutzkübelkampagne. Aber da kommt jetzt keiner vorgefahren in einer schwarzen Limousine und hält mir da eine Waffe irgendwie an den Kopf, also das nicht.
Ja, trotzdem die Aktion, also es klingt belastend jetzt für dich und deine Frau, also übrigens Hut ab, also ihr seid ein unglaubliches Team. Ich habe da sofort an Mulder und Scully gedacht von Akte X, super Team, was ihr seid. Und vor allem finde ich es krass, dass ihr trotzdem, also beide noch positiv gegenüber der Technologie, nach all dem, was du, 700 Fälle hast du gesagt, hast du in den Jahren erlebt, dass du immer noch der Technologie gegenüber positiv aufgestellt bist. Das hier auch vielleicht nochmal zum Festhalten.
Doch, definitiv. Und vor allem, als ich jetzt wieder in Afrika gewesen bin, also genau dort sieht man ja die Use Cases und wo diese Technologie das Leben von hunderten Millionen von Menschen verbessern kann, das schlagartig. Ja, also das ist ja nicht wie bei uns, wo man sich jetzt irgendwie Sorgen macht oder Gedanken macht, ob man jetzt wirklich jeden Trade steuerlich dann irgendwie erfasst hat. Also wo ich sage, das ist jetzt irgendwie ein Wohlstandsproblem, ja, das wir hier vielleicht haben und wo es halt dann eher mehr Lösungen in so eine Richtung gibt, ja, von der technologischen Seite her. Oder wo halt die Leute betrogen werden um ihr, ja, Erspartes und wo wir halt dann kriminalistisch unterwegs sein müssen. Da geht es halt wirklich um Grundbucheintrag, da geht es um digitale Identitäten, da geht es um Wahlkampf, um Transparenz beim Wahlkampf. Also da, das war so wahnsinnig inspirierend wieder und deswegen werde ich da meinen Kampf und meine Tätigkeit auch sicher nicht aufgeben, ja? Weil mir das einfach so antreibt und so motiviert und ich möchte unbedingt die Technologie voranbringen.
Ja? Ja, da sind wir in einer ganz anderen, ja, kriminellen Sphäre, wenn es um Wahlbetrug geht, wenn es um Manipulation von Wahlkreisen geht oder was auch immer, oder überhaupt generell Fälschung. Ich meine, Stefan hat das, öfter schon erwähnt gehabt, wie wäre es denn letztendlich, die Wahlen über Blockchain abzubilden?
Ja.
Dann gibt es nämlich auch keinen, ja, Briefwahlbetrug oder dann auf einmal, was war jetzt, mit wie viel hat Putin wieder die Wahl gewonnen? Mit 80, 90? Eher 90%. Alles über 80% wird schon, egal wo du bist, in welchem Land, ist schon ein bisschen komisch. Ja. Wenn irgendwie der König oder der Diktator da mit 98% der Stimmen Völkermord betrieben wird und dann wird er aber wiedergewählt mit 98%, ganz großes Fragezeichen.
Ja, absolut.
Ich habe noch zwei kleine Fragen. Erste Frage. Ich bin jetzt betroffen. Wo kann ich mich melden? Wie kann ich dich kontaktieren? Habt ihr eine Homepage? Gibt es eine E-Mail-Adresse? Wie kann man sich an euch wenden?
Natürlich. Also wir sind im Telegram-Channel der Krypto-Eule. Also wenn irgendwas passiert, dann kann man gerne dort reinposten. Ansonsten aber natürlich über unsere Homepage www.aq-forensics.com oder über die sozialen Netzwerke LinkedIn, Facebook, X. Da sind wir überall aktiv, da kann man uns überall erreichen und beinahe 24/7, denn das Böse schläft nie, also demnach darf ich auch nicht schlafen. Nein, das war ein schlechter Scherz, ich weiß. Aber ich versuche es immer wieder.
Ich habe vorhin nämlich, bevor die Aufnahme gestartet ist, habe ich gesagt, Stefan und Albert, ihr kennt euch ja schon. Und dann hast du deine Brille aufgenommen, da habe ich gesagt, okay, das war eine Verwandlung wie bei Clark Kent, Superman, auf einmal vergessen. Einfach nur hinter der Brille versteckt.
Genau. Niemanden fällt es auf.
Genau so sieht's aus. Die Links dazu und Kontaktdaten von dir schmeißen wir natürlich in die Shownotes. Guckt da gerne rein, damit ihr dann, falls ihr Hilfe braucht, hier Kontakt aufnehmen könnt. Und die letzte Frage ist ein bisschen privat. Kannst du dir noch Krimiserien angucken oder hast du genug davon jeden Tag?
Ach Gott. Na, von denen habe ich mittlerweile ein bisschen genug. Weil wenn man tagtäglich hinter den Vorhang der Behörden ein bisschen blickt, dann wird einem schnell klar, dass Realität und eben Fiktion zwei unterschiedliche Welten sind.
Aber eine Frage hätte ich dann doch noch. Und
ja.
Zwar das österreichische Militär oder generell die Militärs. Was haben die für ein Interesse an der Blockchain-Technologie?
Nicht nur das österreichische Militär, auch die NATO haben tatsächlich ein großes Interesse an der Blockchain-Technologie, speziell wenn es um Versorgung geht oder Verlegung von Gruppen oder Truppen. Das ist ja ein wahnsinnig großer logistischer Aufwand und da geht es ja dann darum, den Tross von A nach B zu bringen, das möglichst geordnet unter Einhaltung der Vorgaben. Und da muss man halt dann auch wissen, was da an Material mitgeht und das könnte man halt super über die Blockchain dementsprechend abbilden, Stichwort Supply Chain.
Und dann hast du ja auch noch gesagt, du warst beim Nachrichtendienst auch?
Ja, auch. Genau. Da geht es dann eher mehr darum, also es gibt ja jetzt nicht nur islamistische extreme Gruppierungen, sondern auch rechtsradikale extreme Gruppierungen, die halt dementsprechend Spendengelder einsammeln mit Hilfe von Kryptowährungen. Die machen das auch sehr öffentlich, die haben eigene Kanäle und da posten die Wallet-Adressen. Und dementsprechend kann man über die Einzahlungen, ähnlich wie bei diesem Paper-Wallet-Scam, wie ich es vorhin beschrieben und skizziert habe, auch herausfinden, wer unterstützt denn überhaupt diese extremen Gruppierungen. Ja? Wer schickt ihnen eigentlich Geld oder Kryptos? Und da geht man halt dann wieder zurück auf dementsprechende Plattformen, wo man halt dann die vermeintliche Pseudo-Anonymität aufhebt, weil man die mit dem KYC-Verfahren, mit einer realen Identität und somit mit einer Person dementsprechend verknüpfen kann. So, jetzt hat man auf der einen Seite mal die Unterstützer, auf der anderen Seite kennt man dann die Einzahlungswallet und die wollen ja das Geld auch wieder irgendwo runterbringen und dementsprechend weiter transferieren. Jetzt weiß ich dann, wenn es in die andere Richtung wieder auf eine Plattform geht, wer sind denn die Leute, die überhaupt diese Gelder verwalten und was passiert denn überhaupt mit diesen Geldern oder was passiert denn dort auf diesen Konten? Ja, werden die irgendwie wieder gewechselt in Stablecoins und dann weiter transferiert oder was passiert da? Ja? Also dementsprechend, wie gesagt, ist die Blockchain einfach da das absolut falsche Medium, um da irgendwie so Schweinereien damit durchzuführen, weil, also eines muss jedem klar sein, wenn die Staaten nicht über Unmengen an Geldern verfügen, eins haben die in Hülle und Fülle. Das ist Zeit. Und die Zeit nehmen die sich definitiv, um Steuerhinterziehung nachzugehen, kriminellen Delikten nachzugehen, unter Unterstützung von terroristischen oder extremistischen Gruppierungen.
Spannend, spannend, spannend. Also ich glaube, wenn man da jetzt tiefer nochmal bohrt, was du alles schon erlebt hast und was es da für krasse Storys gibt, ich glaube, da können wir hier noch locker noch ein paar Stunden füllen und noch einige Themen aufmachen.
Da könnte man ein Bierchen aufmachen, ja, definitiv.
Ich glaube, da gibt es echt krasse Sachen. Du hast schon einiges erzählt, wo einem wirklich die Gänsehaut kommt, egal ob es der Angriff zu Hause war, ob es ein Cyberangriff, egal ob es auch ein normales Thema, was eigentlich jeden ja betreffen kann, der verheiratet ist, eine Scheidung und wir haben Kryptowährungen gekauft, auch so Themen. Also es sind die banalsten Themen, wo man dann sagt, wow, wie verfolge ich das? Und jetzt haben wir hier eine Möglichkeit gehört, um das Ganze nachzuverfolgen, der Nachweis erstellen kann. Also ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Storys, für all das, was du uns erzählt hast, für diesen Einblick auch in deinen Beruf, Albert. Und das hat uns nochmal ganz andere Sachen und Dinge aufgezeigt, die mit Blockchain überhaupt möglich ist und die andere Sache, die andere Leute so tagtäglich tun und auch Böses wollen dann am Ende des Tages. Ich sage vielen Dank, dass du hier warst, Albert. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich auf bald.
Danke für die Einladung. Ja, hoffentlich bis ganz bald. Chandor, wir sehen uns ja morgen schon in München.
So ist es. Und da machen wir ein Bier auf. Also, bis dahin, macht es gut.
Alles Gute, ciao.
Tschüss.